Wir hören aus Gottes Wort und heute aus dem 1. Petrusbrief, das 5. Kapitel. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch der Herrlichkeit teilhaftig bin, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über das Anvertraute herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheint, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr, Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber ordnet euch einander unter und umhüllt euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden sich an euren Brüdern in der ganzen Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat, der wird euch, die ihr eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, euren treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch in Kürze geschrieben, um zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßen euch, die mit euch auserwählt sind in Babylon, und mein Sohn Markus. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus Jesus seid. Amen. Amen. Worte des lebendigen Gottes.
Lass uns beten. Allmächtiger Gott, danke für dein lebendiges Wort. Hilf du uns nun, dass wir in unseren Herzen und in unserem Denken Jesus als Mittelpunkt unseres Lebens erhöhen. Schenk uns diese Gnade in seinem Namen. Amen. Jesus stellt die Welt auf den Kopf. Das ist der inoffizielle Titel der letzten Wochen. Und das ist uns auf unserem Weg durch den 1. Petrusbrief immer wieder neu aufgefallen. Weil Jesus sich bis zum Kreuz untergeordnet hat, ist Unterordnung eine gute Sache, eine Form geistlicher Leiterschaft sogar. Weil Jesus durch sein Leid in Gottes Herrlichkeit eingegangen ist, deshalb ist sogar Leid nach Gottes Willen gut. Auch das ist eine Form der Unterordnung, wenn man wie Jesus im Garten Gethsemane sagt, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Auch das ist Unterordnung. Leid in der Gegenwart heißt Herrlichkeit in der Zukunft. Das stellt unser Denken auf den Kopf. Wenn wir also zum letzten Abschnitt in diesem Buch, in diesem Brief kommen, überrascht es nicht, dass es wieder um Unterordnung geht. Diesmal um Unterordnung in der Gemeinde. Also lasst uns anschauen, wie Jesus unsere Welt heute auf den Kopf stellt. Zum ersten Mal taucht Unterordnung hier in Vers 5 auf. Ich hoffe, ihr habt den Text vor euch. Dort heißt es, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Wow, das ist schon eine ganz neue Sache, glaube ich, die ganz der Welt widerspricht. Am wahrscheinlichsten sollte ich vielleicht sagen, spricht Petrus von Jüngeren als gegenüber der Älteste, also quasi die Jüngeren sind die nicht Ältesten in der Gemeinde. Zu denen kommen wir gleich, zu den Jüngeren, aber lasst uns dieses ebenso in Vers 5 nicht überlesen. Davor ging es nämlich um das Verhalten und die Einstellung der Ältesten in der Gemeinde. Das heißt, mit diesem ebenso bringt die Bibel etwas zum Ausdruck, nämlich dass auch die Ältesten in der Gemeinde ihre Leitungsrolle als eine Form von Unterordnung wahrnehmen sollen. Anders würde dieses ebenso keinen Sinn ergeben. Gemeinde sind hier nicht ausschließlich Gemeindeleiter, sondern auch andere Formen von christlicher Leiterschaft. Für Bischöfe gilt das ohnehin. Sie sind ja Erste unter Gleichen unter den Ältesten. Aber auch Dienstbereichsleiter in der Gemeinde können daraus ableiten, wie Gott sich den Umgang mit Mitarbeitern vorstellt. Christliche Eltern, wie Gott sich den Umgang mit ihren Kindern vorstellt. Dasselbe gilt mit Abstrichen auch für christliche Arbeitgeber, für christliche Leiter in der Welt, auch wenn sich das dann sicherlich nicht eins zu eins übertragen lässt. Sprich, es geht hier um das besondere Beispiel der Ältesten, aber es geht um geistliche Leiterschaft insgesamt. Auch Petrus als Apostel stellt sich übrigens nicht über diese Struktur. Ihr seht das gleich in Vers 1. Dort bezeichnet er sich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch der Herrlichkeit teilhaftig bin, die geoffenbart werden soll. Er ist Mitältester. Auch er ordnet sein eigenes Wohl unter das der Herde Gottes, wie es in Vers 2 heißt. Also noch einmal, es geht in erster Linie um Leiter in der Gemeinde und für sie gilt dieser Aufruf in Vers 2, weidet die Herde Gottes, weidet die Herde Gottes. Aber wenn man sich fragt, was Petrus damit meint, können wir zurückblättern zu Kapitel 1 und 2 und stellen dort fest, die Herde weiden heißt die Gemeinde lehren. Dort wird zwar ein anderes Bild verwendet, nämlich das der Muttermilch. Die Gemeinde wächst und wird gestärkt aus der kräftigenden Milch von Gottes Wort. Aber wir nehmen das Gleiche hervor. Biblische Lehre ist das, was die Herde braucht für Wachstum und Heilung und Stärkung. Also weiden heißt lehren. Weiden heißt lehren, biblische Lehre. Wie ein Hirte sich um die Herde kümmert, so sollen Älteste Gottes Herde weiden. Als Leiter wird man sein Bestes geben, idealerweise, um der Gemeinde Bestes zu suchen. So hat Jesus es vorgelebt und dieses Beispiel sollen Älteste in der Gemeinde nachleben. Und Petrus schreibt hier, das kann nicht erzwungen werden, ja, nicht gezwungen, Vers 2, genau wie Liebe freiwillig kommen muss, so ist es auch mit diesem Weiden der Ältesten. Es muss ein tiefer Wunsch von Herzensgrund, Vers 2, da sein, dass man sich um das Wohlergehen von Gottes Herde bemüht. Nur wenn das Wohl der Gemeinde der eigentliche Gewinn für den Ältesten, für den Leiter ist, nur dann wird man keinen anderen schändlichen Gewinn, wie es hier heißt, suchen. Und für mich war das Anlass, das ist ja sehr direkt an mich gerichtet, ja. Gerade wenn ich jetzt für 7 Wochen nach Australien verschwinde, dachte ich, das ist ein guter Moment, dass ich einfach mal nach innen schaue und reflektiere, aus welchen Beweggründen mache ich das eigentlich? Mache ich das freiwillig? Mache ich das von Herzensgrund? Weil ich Gemeinde liebe? Und ja, ich habe mich gefreut, dass ich das bejahen kann. Theo bestimmt auch, ihn könnt ihr nach dem Gottesdienst fragen. Aber es war einfach so eine wunderbare Bestärkung zu sagen, ja, genau, das sind die Beweggründe, warum man als Ältester Gemeinde leiten sollte. Und wir suchen ja Leiter und vielleicht hat Gott dir dieselbe Liebe ins Herz gegeben. Es ist ja keine Liebe, die ausschließlich die Ältesten haben sollten, sondern die darf jeder haben. Ihr seht auch, dass mit dem Weiden eine zweite Aufforderung einhergeht. Älteste sollen auf die Herde achten. Wörtlich steht da beaufsichtigen. Älteste tragen Verantwortung dafür, dass die Herde sich nicht zerstreut. Auf der einen Seite heißt das, ich muss Acht tragen. Ich trage Verantwortung dafür, dass niemand verloren geht. Ja, wenn jemand nicht mehr regelmäßig in die Gemeinde kommt, dann fällt das in meine Verantwortung. Und Theos. Und deshalb hilft es mir total, wenn ihr mir schreibt, hey, ich kann heute nicht in den Gottesdienst kommen. Ja, oder ich konnte gestern nicht in den Gottesdienst kommen, man hat ja nicht mal gleich Zeit. Das ist total hilfreich. für uns als Älteste, weil wir schon einmal wissen, okay, da müssen wir uns keine Sorgen machen, es gab einen guten Grund. Also macht das, nehmt das gerne wahr, da helft ihr uns, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Aber im Vordergrund steht bei diesen Weiden ja die geistliche Ernährung und genauso ist es dann auch mit diesem Beaufsichtigen, dem Achthaben. Als Hirten tragen Älteste auch dafür Verantwortung oder vor allem dafür Verantwortung, dass Gottes Herde sich gesund ernährt, von den richtigen Quellen trinkt, geistlich gesprochen. Und ich finde das im Zeitalter von YouTube deutlich schwieriger. Dort schwirren ja alle möglichen Ressourcen herum. Es gibt mindestens genauso viele gute Ressourcen wie verdorbene Brunnen. Und für ein normales Gemeindeglied, ich sage das mit Respekt, ist es nicht immer offensichtlich, zwischen den beiden zu unterscheiden. Und ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, wie Theo und ich in diesem Bereich unserer Verantwortung gerecht werden können. Und um vielleicht einen solchen Brunnen beim Namen zu nennen, ein großer und leider verdorbener Brunnen ist beispielsweise das sogenannte Worthaus. Hier gibt es eine ganz deutliche Abweichung vom Schriftverständnis, wie es die Bibel vermittelt. Auch was den Sühnetod von Jesus am Kreuz angeht, wird dort falsche Lehre verbreitet. Und ich hoffe, dass ihr dort nicht hingeht und von diesen Quellen euch ernährt, denn das ist vergiftetes Wasser. Aber das ist nicht die einzige. Und ich möchte euch als Ältester bitten, dass ihr sehr besonnen und vorsichtig mit diesen Quellen im Internet umgeht. Fragt doch einfach Theo und mich, denn es ist unsere Verantwortung. Am Ende werden wir vor Gott dafür gerade stehen, was ihr, wie in welchem Zustand ihr ins Himmelreich eingeht. Ich kann nachvollziehen, dass dieser Auftrag an Älteste für viele Christen ein Umdenken bedeutet. Gerade bei uns hier im Westen, die wir individualistisch aufgezogen wurden, wir verlassen uns gerne auf uns selbst, wir lassen uns nur ungern von anderen sagen, was wir glauben sollen. Aber ihr seht hier hoffentlich in der Bibel, dass die Ältesten eine Verantwortung für euch tragen. Und das heißt, euer Individualismus hat Grenzen. Dort ist die Grenze, wo unsere Verantwortung beginnt. Und aus Liebe zu uns könnt ihr das wahrnehmen, indem ihr einfach fragt, wenn ihr nicht sicher seid, was ihr so gucken soll. Es gibt ja viele Sachen, die man empfehlen kann. Und Theo kennt eine ganze Liste, er hat mir da schon eine geschickt vor ein paar Wochen. Und ich habe ein paar Sachen. Das heißt, ihr seid nicht auf euch allein gestellt, aber bitte hört nicht alles an. Ich denke, an dieser Stelle ist es auch wichtig, gerade wenn wir über Verantwortungsbereiche und die Grenzen des Individualistischen reden, da ist es wichtig, dass wir auch über den Vorbildcharakter der Ältesten reden. Der kommt ja hier auch in Vers 3 zum Ausdruck. Älteste sollen nicht als solche, die über das Anvertraute herrschen, die Herde weiden, das wäre ein Missverständnis, sondern sie sollen Vorbilder sein, Vorbilder der Herde. Das heißt, der Vorbildcharakter von Ältesten ist ganz wichtig, denn ich denke, er macht diese gegenseitige Unterordnung von Leitern und Geleiteten einfach viel plausibler. Wenn ich jemanden als Vorbild erkenne, dann heißt es ja schon, ich folge ihm nach. Ich soll Vorbild sein. Ich soll nichts erzwingen. Ich soll nicht über das Anvertraute willkürlich herrschen. Ich soll Vorbild sein. Und das gilt natürlich für das ganze Leben, besonders für die Glaubensinhalte. In einer Gemeinde ist es normal, dass Gemeindeglieder sich nicht zuerst an anderen Quellen aus dem Internet orientieren. Denn das drückt ja auch aus, dass Älteste in diesem Bereich nicht als Vorbilder wahrgenommen werden. Es drückt einen Mangel an Vertrauen in die geistliche Leitungskompetenz der Ältesten aus. Wenn man einfach mal hier ganz woanders sich orientiert. Nicht, dass es verkehrt ist, auf YouTube was nachzuschlagen, das will ich gar nicht sagen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr als Teil dieser Gemeinde regelmäßig in die Gottesdienste kommt, ihr auch erkennt, hey, ich habe damit auch die Leitungskompetenz der Ältesten anerkannt. Sonst solltet ihr euch eine andere Gemeinde suchen. Und das heißt eben auch, kommt zuerst zu uns, denn es ist unsere Verantwortung, dass ihr gut genährt werdet. Gegenseitiges Vertrauen, gegenseitige Unterordnung wird gestärkt, wenn die Ältesten Vorbilder sind. Vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu: Damit ein Ältester Vorbild sein kann, muss er auch zuerst an seiner eigenen christlichen Reife arbeiten, bevor er sie von anderen erwarten kann. Das ist auch klar. Und ich steige hier mal ganz kurz auf eins meiner vielen Steckenpferde, weil es mir ein echtes Anliegen ist. Ich finde es total wichtig, dass die geistliche Leidenschaft der Ältesten nicht durch praktische und administrative Aufgaben erstickt wird. Durch die Gemeindegründung sind in den letzten Monaten unzählige Aufgaben bei Theo und mir gelandet. Und dadurch ist das Arbeiten an der eigenen christlichen Reife tatsächlich manchmal zu kurz gekommen. Und was ich mir wünsche, ist nicht, dass die ohnehin schon viel oder zu viel in der Gemeinde tun, noch mehr tun. Ehrlich gesagt, habe ich auch gar keine endgültige Antwort darauf, wie sich diese aktuelle, ich würde es jetzt nicht Überlastung nennen, aber die leichte Anspannung, wie sich das auflösen lässt. Und ihr wisst zum Beispiel, wie sehr ich mich da auch über das Büroteam freue, dass er langsam Fahrt aufnimmt und auch einen Teil der administrativen Last einfach abnimmt. Das bildet sicherlich einen Teil der Antwort. Aber die biblische Antwort, wie geistliche Leiter von administrativen und praktischen Aufgaben freigestellt werden, die gibt die Bibel in Apostelgeschichte 6. Dort sind es die Diakone, die Verantwortung für einzelne Bereiche übernehmen. Und auch sie sollten das natürlich freiwillig und von Herzensgrund übernehmen. Also traut euch Verantwortung zu. Es ist total wichtig für die Gemeinde als Ganzes, dass die Leiter, die Ältesten, Gelegenheit haben, auch selbst Zeit in ihr geistliches Wachstum zu investieren und nicht nur von der Substanz zu leben. Und dazu könnt ihr beitragen, indem ihr praktisch einfach mit angreift. Ja, keine Angst davor zu haben. Wir machen alle Fehler, das ist völlig okay. Wir wollen das entspannt sehen, wir wollen keine Angst vor Aufgaben haben, wir wollen Verantwortung übernehmen, weil es der ganzen Gemeinde dient. Jetzt steige ich wieder von meinem Steckenpferd runter. Zusammengefasst sollen Ältesten das Beste der Gemeinde suchen. Sie sollen die Herde beaufsichtigen, dazu sind sie von Gott autorisiert. Wichtig ist deshalb, dass Lehre und Leben der Ältesten übereinstimmen und ein Vorbild darstellen. Nicht-Älteste, die Jüngeren, wie es hier heißt, sollen diesen Auftrag der Ältesten unterstützen durch ihre Unterordnung. So funktioniert harmonisches Miteinander in der Gemeinde. Gemeinde funktioniert eben nur dann, wenn die Gemeindemitglieder sich den Impulsen und den Initiativen der Ältesten auch unterordnen. Das gehört zueinander, diese gegenseitige Unterordnung in unterschiedlichen Rollen. Ich denke, man könnte in diesem Zusammenhang von vertikaler Unterordnung reden. Leiter und Geleitete dienen einander. So entsteht Vertrauen, so entsteht eine Basis für ein harmonisches Miteinander. Und ich denke, wir sind da echt auf einem guten Weg. Ja. Ich bin total ermutigt, wie das alles gelingt. Ja. Also hört mich da nicht zu viel kritisieren, darum geht es mir gar nicht. Es ist höchstens die Ermutigung, noch mehr vom Guten zu machen. Okay, nachdem also das vertikale, gegenseitige Unterordnen ausgiebig betrachtet haben, stellt die Bibel jetzt in Vers 5 noch eine weitere Form der Unterordnung in unseren horizontalen Beziehungen auf. Also zuerst vertikal, jetzt horizontal, dort heißt es in Vers 5, alle aber ordnet euch einander unter. Die Frage ist, ist das wirklich eine andere Form? Wenn Jesus gesagt hat, dass wir niemanden Meister nennen sollen, weil wir alle Geschwister sind, dann gibt es eigentlich keine Unterscheidung zwischen der einen und der anderen Unterordnung. Es sind nur zwei verschiedene Weisen, die aus unterschiedlichen Rollen herrühren, aber nichts mit dem Wert oder mit der gleichen Bedeutung des Einzelnen haben. Die gegenseitige Unterordnung von Ältesten und Gemeindemitgliedern ist also nur eine konkrete Anwendung, anders gesagt, von diesem allgemeinen Prinzip, das Petrus hier in Vers 5 anspricht, nämlich dass Christen sich in jeder Beziehung miteinander anderen Christen unterordnen werden. Ja, bist du das? Machst du das? Ordnest du dich in deinen Beziehungen mit anderen Christen dem anderen unter? Das steht ja hier, ja? Alle ordnet euch einander unter. Dazu sind wir aufgerufen. Das steht nicht für Unterwürfigkeit. Ja, Unterordnung bedeutet nicht, dass man Dinge einfach tun muss, weil es einem gesagt wird. Auch wenn es zum eigenen Gewissen oder den Gesetzen oder Gottes Wort widerspricht. Das ist hier nicht gemeint. Ja, auch in diesem Miteinander soll nicht der eine über den anderen herrschen, sondern wir sollen einander dienen. Unterordnung ist aber auch eine Form von geistlicher Leitung. Und vielleicht kannst du dich umschauen und einfach mal, also im Stillen, uns fallen bestimmt Beispiele ein, wo Unterordnung eine Vorbildfunktion hat. Kennst du das, dass jemand, der sich besonders gut und weise unterordnet, auf einmal zum Vorbild wird? Das ist dann auf einmal geistliche Leiterschaft in der Unterordnung. Jemand, der seine Rolle selbstverantwortlich und freiwillig ausfüllt, dem anderen dient und sich dem anderen dadurch unterordnet. Petrus sagt weiter, die Bibel sagt weiter, das nicht zu tun, sich dem anderen nicht unterzuordnen, wäre Ausdruck von Stolz. Beziehungsweise hier in Vers 5 heißt es, Hochmut, der sich über den anderen stellt. Ja, die anderen dürfen sich gerne mir unterordnen, ja, sind ja alle dazu aufgerufen, aber ich nicht. Ja, ich stelle mich über den anderen. Ja, sobald ich mich dem anderen nicht mehr unterordne, bin ich schon hochmütig geworden. Und was heißt es in Vers 5? Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ja, Gegensatz Hochmut, Demut. Die Demut führt zur Unterordnung. Der Hochmut ist stolz und stellt sich über den anderen. Gott widersteht den Demütigen. Deshalb sollen wir uns mit Demut, habe ich gerade Demütigen, den Hochmütigen, deshalb sollen wir uns mit Demut umhüllen. Und ich denke, wenn das gelingt, dass wir uns einander unterordnen, dass wir den Hochmut beiseite legen und uns mit Demut umhüllen, dann ist es völlig egal, ob wir das als Leiter oder Geleiteter tun. Das Entscheidende ist, dass wir da mit dem Vorbild von Jesus nachfolgen und uns dem Wohl anderer unterordnen. Und wenn das gelingt, dass jeder um das Wohl der anderen bemüht ist, dann geschieht etwas völlig Unerwartetes. Denn wie viel Aufmerksamkeit bekommt dann jeder Einzelne in Summe? Ja, genauso viel, wie wenn jeder sich um sich selber drehen würde. Ja? Wenn ich jedem einen Bruchteil gleich, also im Durchschnitt, ja, meine Aufmerksamkeit geben würde und jeder andere das auch macht, bekommt jeder am Ende genauso viel Aufmerksamkeit, nur von Anzahl der Gruppe minus 1 Personen und nicht nur von dir allein. Also ihr seht, das ist eigentlich was Gutes. Aus Selbstbezogenheit wird auf einmal Selbstlosigkeit. Das Kreisen um sich selbst wird auf den Kopf gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild mögt, Kreisen um sich selbst auf den Kopf, weil das Leben sich nun um andere dreht. Es wird erneuert zu selbstloser Hinwendung zum anderen. Und wie geschieht das? Durch demütige Unterordnung. So stellt Jesus die Welt auf den Kopf. Wie gut ist Demut? Wie gut ist Unterordnung? Könnt ihr das für euch bejahen? Das sind zwei Vokabeln, die jetzt schon auch irgendwo ein Unruhegefühl vermitteln, oder? Aber ich hoffe, ihr seht, hey, das ohne demütige Unterordnung funktioniert Gemeinde gar nicht. Ohne Demut und Unterordnung können wir die Welt gar nicht auf den Kopf stellen. Wir brauchen es. Und wenn wir das miteinander einüben, dann schaue ich nach dem Gottesdienst zum Beispiel nicht mehr, mit wem ich jetzt reden will. Wer mir angenehm ist. Und mit wem ich jetzt Zeit verbringen will oder vielleicht auch mit gar keinem. Nein, wenn ich mich dem anderen unterordne, was geschieht dann? Hey, dann frage ich mich, für wen kann ich heute da sein? Für wen kann ich heute da sein? Wem kann ich ein offenes Ohr leihen? Wem kann ich Mut zusprechen? Wem kann ich ein Stück Kuchen anbieten? Wem kann ich beim Aufräumen helfen? Wem kann ich dienen? Merkt ihr, wie unsere Gemeinschaft auf den Kopf gestellt wird? Und wir sind, glaube ich, auch schon ganz schön weit da. Aber wie viel mehr vielleicht noch drin ist, wenn wir alle fragen, hey, wie kann ich, wenn ich hier reinkomme, wenn ich hier durch die Tür gehe, wem kann ich jetzt dienen? Wer sitzt alleine da? Mit wem kann ich mich hinsetzen? Wie kann ich hier zuhören, damit ich jemand dort draußen ein Wort der Ermutigung zuspreche? Es gibt so vieles, wie wir einander unterordnen können. Und wenn wir das alle tun, dann bekommen wir auch alle genauso viel Aufmerksamkeit. Wir brauchen keine Angst zu haben. Also lasst uns nicht hochmütig sein. Unterordnen heißt, ich wende mich dem anderen zu. Mein Leben kreist nicht mehr um sich selbst, sondern um andere. Lasst uns das tun. Vertikal, horizontal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass viele reden über Unterordnung, kann nervös machen. Ja, Demut kommt noch dazu. Wir haben vorhin schon über Plausibilität gesprochen. Gegenseitige Unterordnung in der Gemeinde wird viel plausibler, wenn es auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Das gilt besonders für das Vertrauen in Leiter, die Vorbildcharakter haben sollten. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn diese Leiter auf einmal Entscheidungen treffen, die ich so gar nicht nachvollziehen kann. Wie geht's dann weiter? Das war jetzt ein vertikales Beispiel, ein horizontales. Sollte ich mich auch dann noch um das Wohl eines anderen kümmern, wenn von ihm gefühlt überhaupt nichts zurückkommt? Ist das dann immer noch meine Aufgabe? Oder ist es beim Christsein eher so, dass, ja, wie überall sonst, eine Hand wäscht die andere? Ja, du gibst mir, ich gebe dir. Jesus hat dazu gesagt, wir sollen geben, ohne es zurückzuerwarten. Gegenseitigkeit ist ein Ideal, ja, dort wollen wir hin, aber es ist keine Voraussetzung für unsere Unterordnung dem anderen gegenüber. Vers 6 nimmt uns stattdessen in eine ganz andere Richtung. Die Unterordnung meiner eigenen Interessen, auch in der Gemeinde, beruht weniger auf Vertrauen in meinen Mitmenschen, dass ich was zurückbekomme, sondern auf was dann? Sie beruht auf Gott, darauf, dass ich auf Gott vertraue, nicht auf Mitmenschen. Seht ihr das in Vers 6? So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Warum kann ich mich dem anderen unterordnen? Nicht, weil ich weiß, dass ich genauso viel zurückbekomme, sondern weil ich weiß, hey, Gott sorgt für mich, auch wenn ich das nicht zurückbekommen. Also egal, ob es jetzt vertikal schwer nachvollziehbare Entscheidungen sind oder horizontal die Frage, wer sich denn um mich kümmert, wenn ich mich um andere kümmere, es können Sorgen auftreten, wenn man sich so dem Wohl anderer Menschen unterordnet. Ja, Sorgen, kann ich das überhaupt? Ist das sicher, wenn ich mich dem anderen unterordne? Geht das? Nicht nur unser Widersacher, der Teufel geht ja umher wie ein brüllender Löwe, das ist die Gefahr, die Sorge, die uns von draußen bedroht. Dazu kommt auch noch der alte Mensch in uns, der genauso laut brüllt, was ist mit mir? Wer kümmert sich um mich, wenn ich mich dem anderen unterordne und nicht zurückkommt? Und Vers 7 gibt dem Brüllen von innen und außen eine ganz einfache Antwort. Wer sorgt für mich? Gott. Gott sorgt für mich und für dich. Gott weiß nicht nur, was wir brauchen, besser als wir selbst. Er gibt auch alles, was wir hier und jetzt brauchen. Das ist uns nicht immer bewusst. Manchmal empfangen wir von Gott, ohne es zu registrieren. Als Jesus 10 Aussätzige geheilt hat, kam nur einer zurück. Als sündhafte Menschen vergessen wir schnell, dass Jesus für uns sorgt. Und dann machen wir uns viele Sorgen. Ja, manchmal brauchen wir aber auch was ganz anderes, als wir meinen. Wenn wir einsam sind, brauchen wir vielleicht mehr Zeit mit Gott und nicht mit anderen Menschen. Wenn wir von zu vielen Aufgaben ausgelaugt sind, brauchen wir vielleicht nicht mehr Zeit für diese Aufgaben, um noch ausgelaugter zu werden, sondern Ruhe bei Gott. Also es liegt nie an Gott, wenn wir nicht empfangen, was wir zu brauchen meinen. Er sorgt für uns. Er gibt uns das, was wir brauchen, auch wenn wir es gar nicht wissen. Entscheidend ist für Gott dabei ein viel größeres Ziel. Gott sorgt dafür, dass wir sicher zu ihm nach Hause kommen. Gott sorgt dafür, dass der Widersacher uns nicht verschlingt, Vers 8. Gott sorgt dafür, dass wir ihm im Glauben, dem Widersacher im Glauben widerstehen, Vers 9. Woher weiß ich das? Weil Gott es dir und mir in Vers 10 verspricht. Der Gott aller Gnade, aber der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat, der wird euch, die eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Er sorgt für euch. Dieses Versprechen in Vers 10 gibt mir eine Basis, auf der ich mich mit Demut umhüllen kann. Gibt mir eine Basis, warum ich mich unterordnen kann. Dem Staat und in der Gesellschaft, war Thema in Kapitel 2 und 3. Warum ich mich auch im Leid unterordnen kann, war Thema in Kapitel 4. Es gibt mir eine Basis, warum ich mich um nichts sorgen muss, sondern alle meine Sorgen auf Gott werfen kann. Hier sehe ich, Gott sorgt für mich. Und das ist doch unser christlicher Glaube, oder? Das ist der christliche Glaube in einem Satz. Gott sorgt für mich. Man könnte noch ergänzen durch Jesus. So vieles bereitet uns Menschen Sorgen und Ängste, nicht nur die Unterordnung in der Gemeinde. Und vielleicht trägst du dich mit der Angst herum zu versagen. Vielleicht fragst du dich, wie soll ich das alles bewältigen, was vor mir ist? Vielleicht machst du dir Sorgen um meine Beziehung, um meine geliebte Person. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Gesundheit, um deine Zukunft. So viele Menschen leiden gerade in unserer Zeit unter Sorgen und Ängsten. Es ist die individualistischste Zeit und es ist die Zeit der größten Ängste und Leiden. Wir haben eine Rekordzahl an Angststörungen, in der Zeit mit der meisten Freiheit. Vielleicht wäre Unterordnung mal ein Gegenversuch. Wenn wir uns Gott unterordnen, der für uns sorgt, und wir unsere Sorgen bewusst auf ihn werfen, vielleicht gehen unsere Ängste dann weg. Ja, Menschen leiden unter schlechtem Schlaf, bis hin zu regelrechten Angststörungen. Und manche dieser Muster sind wirklich schwer zu durchbrechen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, werft einfach alle Sorgen auf ihn, als wäre das so einfach. Es ist eine Riesenherausforderung, die lautet, dass wir diesen Sorgen beharrlich widerstehen und sie immer wieder neu auf den Herrn werfen. Und immer wieder neu sagen, in Jesu Namen werde ich mich nicht sorgen. Ich werfe alle meine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für mich. Das reicht nicht, wenn ich es nur einmal sage. Das brauche ich jeden Tag, jede Nacht. Das brauche ich so oft. Wenn dich diese Woche die Sorgen treffen, neue oder alte, Was wirst du tun? Woran wirst du festhalten? Der Gott aller Gnade gibt dir alle Kraft und alle Stärke, die du brauchst. Er hat dich berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Und daran kann niemand rütteln. Keine Kraft in dieser Welt. Also vertrau dich Jesus an. Wirf deine Sorgen auf ihn wieder und wieder und wieder, bis sie weg sind. Diese Sorgen sind nicht so schwer für Jesus zu tragen. Er kann das. Er ist der Allmächtige. Und auf diese Weise immer wieder unsere Sorgen auf Jesus werfen. Auf diese Weise demütigen wir uns, weil wir sagen, ich bin nicht stark genug dazu. Aber ich kenne jemanden. Ich demütige mich unter die gewaltige Hand Gottes, der diese Sorgen einfach verschwinden lassen kann. Unterordnung wird auf diese Weise möglich, wenn ich mich demütigen kann. Die Welt steht auf dem Kopf. Wünscht ihr euch das? Eine Welt auf dem Kopf? Dann werft alle eure Sorgen auf ihn. Der Anfang heute, wir haben heute begonnen mit dem biblischen Modell von Leiterschaften der Gemeinde. Leiter ordnen sich unter, das stellt alle anderen Leiterschaftsmodelle in dieser Welt auf den Kopf. Wenn uns das nicht so radikal auf den Kopf stellen vorkommt, wie es ist, dann nur deshalb, weil unsere Kultur und unsere Gesellschaft immer noch völlig fest in christlicher Ethik verankert ist. Auch wenn es uns normal erscheint, uns, für die ersten Christen, stellen diese Verse von Leiterschaft ihr Denken völlig auf den Kopf. Was? Ein Leiter, der sich unterordnet? Habe ich noch nie gesehen. Die Frage in unserer Gesellschaft ist eher, funktioniert diese christliche Ethik ohne christlichen Glauben? Christliche Ethik ohne christlichen Glauben ist, wie wenn du mit deinem Kanustrom aufwärts fährst und auf einmal dein Paddel verlierst. Ups, das geht nicht lange gut. Irgendwann entwickelt sich die Gesellschaft wieder rückwärts. Und davon beobachten wir ja gerade so vieles. Und das bereitet vielen Christen noch mehr große Sorgen. Was ist also die Reaktion von uns Christen? Werden wir uns zurückziehen aus dieser Welt, aus Furcht, vor lauter Sorgen, wie sich das entwickelt? Ich hoffe, wir haben im ersten Petrusbrief gesehen, das ist nicht unsere Berufung. Werden wir uns darüber lustig machen, verächtliche Häme, so wie es uns entgegengeschüttet wird? Nein. Unser Ziel ist doch, dass Menschen zu Jesus kommen. Und deshalb werden wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Das ist unsere Chance, um Gottes Gegenkultur sichtbar zu machen. Als einzelne Christen in der Welt und als Gemeinde in der Welt. Jesus soll unser Leben auf den Kopf stellen dürfen, damit wir ein Zeugnis sind in dieser Welt. Unterordnung soll bei uns gut sein. Leid um Jesu Willen gut, Demut gut. Warum? Weil wir dem Gott glauben, der gesagt hat, alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch. Er wird uns stärken, er wird uns kräftigen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, Vers 11. Amen. Amen. Also lasst uns beten, dass Gott uns dabei hilft. Allmächtiger Gott, es sind viele, viele kontroverse und provokante Ideen, die uns im ersten Petrusbrief begegnen. Wir bekennen dir, wie sehr unsere Welt noch, unser Leben noch auf den Kopf gestellt werden muss. Herr, hilf uns dabei. Du hast uns deinen Geist gegeben. Du hast uns befähigt, das Gute an Unterordnung zu sehen, weil Jesus sich untergeordnet hat. Das Gute an Leid, weil Jesus für uns gelitten hat. Das Gute an Demut. weil Jesus ein demütiger Hirte ist. Und so bitten wir dich, dass du unsere Gemeinde so gestaltest, dass einer dem anderen sich unterordnet, vertikal und horizontal. Wir bitten dich, dass daraus eine Strahlkraft entsteht in diese Welt, dass Menschen sehen, wow, das funktioniert, das ist ganz anders und viel besser. Stärkt uns dazu, indem wir all unsere Sorgen auf dich werfen, immer wieder, weil du eine gewaltige Hand hast, die mit diesen Sorgen ohne Probleme klar wird. Du sorgst für uns, dir befehlen wir uns an. In Jesu Namen. Amen.